Ja, ich möchte auch schöne Grüße weitergeben aus der Gemeinde in Karlsburg, wo wir seit gut 3 Jahren sind. Ist im Westen von Fürth. Ja, manche kennen mich, manche nicht. Der Name wurde ja schon erwähnt. Also ich kenne die Familie Hummels oder wir kennen die Familie Hummels schon über 3 Jahrzehnten. Damals in Wuppertal hat diese Freundschaft begonnen, hat bis heute gehalten. Wir haben am Anfang auch mit der Gemeinde hier Taufgottesdienst gemacht, glaube ich, Fichtenberg oder wo das war, und so einen See, Stausee war auch sehr schön. Oder Forstenberg, genau. Andreas war dann auch ein paar Mal bei uns und hat mit Zeltlager mitgeholfen, damals mit seinem Hund Bärchen. War ganz was anderes als ein kuschliges Hund. Ja, und ansonsten hat die Verbindung gehalten, Gott sei gedankt. Und wir haben 3 Kinder. Eine ist schon verheiratet, die älteste, die Annika. Und sie hat uns jetzt gesagt, ich werde das dritte Mal Opa. Ist auch schön. Hat man sich langsam daran gewöhnt. Unser zweiter, ja, der ist in guter Erwartung, dass sie auch bald fertig in Verlobung und dann in die Ehe treten können. Und unser Philipp macht auch gut seinen Weg. Unser Simon, der Mittlere. Ja, soweit. Wir wohnen in der Nähe von Fürth westlich, 30 Kilometer weg. In Wilhelmsdorf ist ein kleiner Ort auf dem Lande. Und ich habe mir heute Morgen einen Text ausgesucht, den ältesten Psalm, der uns in der Bibel überliefert wird. Und da fragt man sich auch immer, was soll man predigen? Und nächstes Monat, ich komme ja nicht alle Monate zu euch, ist ja Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Totensonntag, also alles im November. Und da habe ich mir gedacht, ja, darüber mal zu reden, über die Ewigkeit. Was ist Weisheit? Wer möchte das nicht sein, weise zu sein? Ja, wie ein Salomo auch Ratschläge zu geben, Gottes Wort recht zu interpretieren, auszulegen, zu leben. Und deswegen habe ich heute den Psalm 90 genommen, diesen uralten Psalm Mose.
Können die Fenster, Entschuldigung, wir können die Fenster auch wieder schließen, nicht, dass wir noch kopieren am Ende.
Da heißt es: Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wird 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wie bekomme ich Weisheit, habe ich den Psalm überschrieben. Es gibt in Gottes Wort eine Garantie, wo uns versprochen wird, dass wir, wenn wir danach leben, dass wir weise werden und dass wir ans Ziel kommen, nämlich der Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das ist ein wichtiger Punkt bei jedem Menschen, und jeder Mensch macht sich darüber Gedanken, darüber unterscheidet sich auch der Mensch von allen anderen Geschöpfen. Wir fragen uns, warum der Tod, das Leid, die Angst? Und wo werde ich einmal sein, ob es stimmt oder nicht, wo werde ich einmal sein nach diesem Leben? Was kommt nach dem Tod? Auch der Atheist hat sich einmal diese Frage gestellt und irgendwann hat er sie beiseite gelegt und hat gesagt, ich lebe heute und heute will ich leben, drauf losleben, denn morgen kann ich tot sein oder nach, das weiß keiner. Aber Psalm 90 lehrt uns Weisheit. Psalm 90 ist der älteste Psalm, den wir haben. Und dieses uralte Gebet des Mannes Gottes, das hier steht, Mose, ein Gebet des Moses, des Mannes Gottes, zeigt uns und nicht nur uns, sondern 800 Generationen vor uns schon, was Weisheit ist, was Gott darüber denkt. Und viele Generationen haben vielleicht nur diesen Psalm an Friedhöfen, auf Friedhöfen gehört, an Gräbern gehört. Und es waren viele auch, denke ich, darunter, die mit dem Wort Gottes nichts anfangen konnten. Aber in diesem Psalm konnten sie sich wiederfinden. Sie konnten erkennen, wie vergänglich unser Leben und auch das, was wir geschaffen haben, ist. In diesem Psalm hören wir nicht nur, wie ein Mensch vor 3.500 Jahren mit Gott geredet hat, sondern wir können jetzt auch zuhören, was Gott zu Mose gesagt hat. Und im 5. Mose 34 steht einmal, nie mehr ist in Israel so ein Prophet aufgestanden wie Mose, mit dem der Herr von Auge zu Auge gesprochen hat. Und wenn das die Bibel über Mose sagt, dann denke ich, ist hier wirklich Weisheit zu finden. Und es ist auch nicht nebensächlich, wie ich schon sagte oder erwähnte, dass Psalm 90 beginnt, es ist ein Gebet des Mannes Gottes mit seinen Herren. Mose war ein Beter. Auge in Auge, sagt die Bibel, war er mit Gott verbunden. Und wenn wir nachlesen in den Büchern Mose, dann können wir sehen, wie oft Mose zu Gott gegangen ist, zu Gott geschrien hat, Gott um Weisheit gefragt hat, wie er dieses Volk, das er aus Ägypten herausgeführt hat, recht führen sollte. Und dieser Psalm möchte uns heute Morgen zeigen, was für ein Bekenntnis Mose hatte. Aber er ist auch ein Erlebnisbericht von Mose, was er mit seinem Volk, den Juden und auch mit Gott erlebt hat. In der Wüste, in 40 Jahren Wanderschaft durch die Wüste. Und dieser Psalm spricht heute ganz neu darüber, welchen Weg Mose damals gegangen ist. Wenn wir ihn durch diesen Psalm ein Stück begleiten, dann werden wir sehen, es war ein Weg, wo viele Steine auf diesem Weg des Mose lagen. Viele Beerdigungen. Kaum ist das Volk aus der Wüste Sinai oder ist dort angekommen am Berg Sinai, machte sich das Volk einen neuen Gott. Und nicht nur das, sondern wir können nachlesen, das Volk betete diesen neuen Gott an. Und das Ergebnis daraus ist, Mose erlebte eine Beerdigung von 3.000 Toten. Das Volk zieht weiter Richtung den gelobten Land. Zwei Söhne von Aaron sterben in 3. Mose 10, weil sie eigenmächtig ein Opfer Gott dargebracht haben. Und Mose musste seinen engsten Vertrauten Aaron beistehen, als er seine beiden Söhne hier verloren hat. Und ich denke, Aaron hat viel von diesen Söhnen erhofft. Aber es stand wieder eine Beerdigung an. Und wenig später kommen sie an die Grenzen des verheißenen Landes. Und einige dort in dem jüdischen Volk, in diesem Trek durch die Wüste in das gelobte Land, machen schlechte Stimmung. 4. Mose 13 und 14. Und das geschieht immer wieder bis heute. Damals auch in dieser Gemeinschaft, die aus Ägypten herausgegangen sind, waren ein paar, die eine schlechte Stimmung machten. Und das gibt es leider auch heute in christlichen Gemeinden. Da spricht einer ein unüberlegtes Wort, bricht irgendjemand ein Gerücht herum, ein Misstrauen wird gesät und es kommt ein Gemurmel auf, Parteien bilden sich in der Gemeinde und manche erleben dadurch vielleicht auch in der Nachfolge Schiffbruch. Viele oder manche werden dadurch gefährdet. Ich war jetzt mit meinem Sohn, mit dem Mittleren, mit Simon, 8 Tage beim Alfred Mudersbach in Vicenza in Italien. Und es war eine schöne Zeit dort. Wir haben ihn gestärkt. Er hatte den einzig christlichen Buchladen in Norditalien. Und wir waren da auf den Bergen auch und da trafen wir ein Ehepaar und ich wollte ihnen was zum Lesen geben über Jesus Christus. Und da hat sie gesagt, nein, danke. Ich bin vom Fußvolk Gottes so enttäuscht, war ihre Antwort. Dann habe ich gesagt, das kann ich nachempfinden. Das Fußvolk Gottes, ja, in dieser Welt bringt manchmal mehr Schatten, ja, mehr Negatives über den christlichen Glauben als Jesus selbst. Und dann habe ich weiter gesagt, dass Jesus wirklich ohne Schatten war, ja, aber sie wollte das Traktat dann trotzdem nicht nehmen. Ja, sie war enttäuscht. Ihr Leben habe ich nicht gekannt, aber der Glaubensweg vielleicht, den sie mal angefangen hatte, wurde dadurch auch, vielleicht durch Misstrauen, durch Streit in den Gemeinden, ja, ist zu Bruch gegangen. Weiter, wieder steht Mose an Gräbern. Im 4. Mose 16 heißt es, dass die Gruppe um Korach, es waren noch weitere 250 Männer, zettelten einen Aufstand an. Angesehene Männer damals im Volke Gottes, die aus Ägypten herausgezogen sind, machten einen Aufstand gegen Mose. Und Gott schickte Gericht. Nicht Mose, sondern Gott. Und es heißt hier in 4. Mose 16, Feuer ging aus von dem Herrn und tötete damals diese Männer. Aber nicht nur diese 250, sondern man kann nachlesen, dass damals 14.700 Männer umgekommen sind. Und die Gruppe da um Korach, diese 250, gar nicht mit eingerechnet. Und wir sehen schon, damals gab es auch große Probleme. Große Probleme, vor allem für die Männer Gottes, die einen Auftrag hatten, Menschen zu führen. Berufene Leiter, Autoritäten, damals im Volk Gottes. Und das Volk Gottes, wie wir hier sehen aus 4. Mose 16, wollte sich diesen Autoritäten und diesen Leitern nicht unterordnen. Und Gott schickte Gericht. Es gibt Aufstand gegen Mose und Gott reagiert. Ein Friedhof damals in der Wüste mit 14.700 Gräbern. Alles Menschen, die Mose vielleicht persönlich gekannt hat, die er herausgeführt hat durch das Rote Meer hindurch, die in das verheißene Land kommen wollten. Und Mose wollte sie auch in dieses verheißene Land führen. Aber sie wurden von Gott getötet. Und es waren vielleicht auch engste Vertraute auch darunter. Führende Leute, würde man heute sagen. Leute, die Gott damals getötet hat. Und dann ging es weiter. Nach dieser großen Beerdigung. Und Mose, denke ich, auf den Weg in das gelobte Land verlor mit der Zeit vielleicht auch manche Hoffnung. Und wie viel Schmerz musste Mose gehabt haben, als er all diese Gräber da sah, als er an den Beerdigungen dran teilgenommen hatte und erkennen musste, diese Menschen sind nicht zum Ziel gekommen. Sie sind ausgezogen aus Ägypten, um in das gelobte Land zu kommen, aber sie kamen nie dort an. Und man sieht an dieser Sache und auch noch später, es ist wichtig, an Jesus Christus zu glauben, einen Anfang zu machen. Wie damals die Ägypter, sie sind ausgezogen, über 600.000 Mann und noch viele aus Ägypten, Ägypter selbst, aber sie haben das Ziel nicht erreicht. Es ist heute auch wichtig, dass Menschen zum Glauben finden. Aber noch viel wichtiger ist es, dass die Menschen zum Ziel kommen. In Matthäus 13 wird uns diese Geschichte von dem vierfältigen Acker gesagt. Und überall wird das Wort Gottes weitergegeben, aber an 75%, an drei Viertel der Saat geschieht keine langfristige Frucht. Es kommt nicht zur Ernte, weil die Sorgen dieser Welt, der Reichtum, die Verführung dieser Welt kommen, weil sie nicht in dem Wort forschen. Nur bei den Menschen, die das Wort hörten, die es ins Herz ging, und wenn es ins Herz ging, und davon bin ich überzeugt, dann bewegt es mich. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, sagt die Bibel, und dann werde ich auch automatisch in Gottes Wort lesen. Und keiner muss mir sagen, Hans Werner, jetzt bist du zum Glauben gekommen, jetzt musst du auch mal beten. Wenn ich zum Glauben gekommen bin, dann will ich mit Gott reden. Das ist genauso, unser Jüngster ist zur Zeit verliebt, ja, da muss ich ihm nicht sagen, na, wann willst du mal wieder die Jessica anrufen oder wann wollt ihr euch mal sehen? Ja, das macht man automatisch, weil das Herz voll ist. Und das ist auch bei Menschen so, die das Wort gehört haben, die wirklich den Heiligen Geist bekommen haben und die sich nicht abbringen lassen, auch durch manche Schwierigkeiten in ihrem Leben. Gott ist nicht gekommen, all unsere Schwierigkeiten wegzunehmen und wir gehen so in einen roten Teppich in den Himmel hinein, sondern Jesus sagt, wer zu mir kommt, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Und ich bin bei euch alle Tage. Und ich habe euch eine Wohnung bereitet, einen Ort, da gibt es keinen Motten und keinen Rost. Da braucht ihr nichts renovieren, da könnt ihr so einziehen, wie ihr einmal kommt, wenn ihr gestorben seid. Und das ist etwas Wunderbares, dass Gott uns eine Hoffnung gibt, die nicht vergeht. Und Mose dachte damals auch, was wird mit dem Volk weiter werden? Im 4. Mose 21 steht dann leider weiter, und das setzt sich so fort, murrte das Volk gegen Gott und gegen Mose. Und das ist auch etwas, wenn ich gegen Autoritäten in der Gemeinde oder auch sonst gegen Geschwister murre, irgendetwas in die Welt bringe, was nicht wirklich wahr ist, Gerüchte, dann letztlich verletze ich auch Gott damit. Weil diese Schwester oder diese Bruder ist ein Geschöpf Gottes und ich soll allen Schaden von ihr oder von ihm ferne halten. Und damals murrte das Volk in 4. Mose 21 gegen Gott und gegen Mose. Und was machte Gott? Nicht Mose. Gott schickte feurige Schlangen. Und es starben wieder viele Menschen. Und wieder wurde ein Friedhof hier auf der Wanderschaft errichtet. Und in dieser Zeit stirbt auch Miriam. Miriam, die Schwester des Mose. Und kurz darauf hat das Volk das Gefühl, wo ist Gott? Schläft Gott? Wo ist Gott? Wo bleibt das verheißene Land? Und steht an sich die Speise, die wir tagtäglich bekommen, das ein Wunder ist, steht uns bis hierher. Wir wollen nicht mehr nur Manna und Wachteln essen. Und das Volk murrte gegen Gott. Und das kann manchmal auch in unserem Leben so geschehen. Ich bin 1983 zum Glauben gekommen und wie ich schon erwähnte, damals musste mir keiner sagen, Hans Werner, les mal in der Bibel, ja, forsche mal in der Bibel. Man hat auch in der Bibelschulzeit mal Zeit gehabt, so wurde sich Zeit genommen und ein Buch, Jesaja, durchgelesen, von hinten bis vorne. Und das hat dann etwas gegeben. Das hat einen befriedigt. Und es kann aber so kommen, mit dem Lauf der Jahrzehnte, dass ich sage, das Wort Gottes steht mir bis daher. Wie damals das Volk Israel. Ich möchte etwas anderes. Ich möchte etwas anderes lesen. Ich möchte nicht nur immer in der Bibel lesen. Es gibt andere Bücher, sicherlich auch gute. Da hinten sind viele gute Bücher. Aber diese Sehnsucht nach dem Wort Gottes lässt nach Jahren nach. Und da ist es wichtig zu lernen, auch von dieser Situation, von dem Volk Israel, bleiben wir dem Wort Gottes treu. Lesen wir in dem Wort Gottes und werden erkennen, dass Gott durch dieses Wort, wie ich vorhin in der Gebet auch sagte, dadurch redet zu uns. Durch das Wort kommt Glauben. Durch das Wort werden wir auf Jesus Christus hingewiesen. Und an Jesus Christus wird sich unser Herz erfreuen, erwärmen. Aber so war das leider damals nicht. Und in 4. Mose 25 heißt es, da fing das Volk an zu huren, mit den Töchtern der Moabiter. Und ganz Israel wurde dadurch weggezogen von dem Gott Jahwe und betete den Gott der Moabiter an und warf sich auch vor ihm nieder. Und da wurde Gott zornig. Gott wird dann zornig, wenn wir andere Götzen neben Gott hereinnehmen und andere Dinge in unserem Leben wichtiger werden. Und Gott ließ eine Seuche kommen in das Volk damals und es starben wieder 24.000 Menschen. Tod, Massengrab mit 24.000 Menschen. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, diese ganzen Toten, 14.700, 24.000 Tote da und die anderen, dann kommen wir auf eine Beerdigungszahl, die Mose bis dorthin erlebt hat, von 50.000 Gräbern. Ich war noch nie an so vielen Gräbern gestanden, Mose schon. Mose erlebte das und Mose erkannte, es gibt einen heiligen Gott. Und dieser Gott kann auch Menschen töten. Gott ist heilig, Gott ist Liebe. Aber wir werden später noch hören, was wir gelesen haben. Gott kann auch zornig sein. Und das wird auch hier gezeigt. Gott kann zur Sünde nicht schweigen, auch wenn es das auserwählte Volk ist und er wollte jeden von diesen 600.000 Menschen in das gelobte Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Aber 50.000 wurden hier unterwegs beerdigt. Und wenn ein Mann so viele Menschen beerdigt, die Verheißungen hatten, die letztlich an Gottes Vorgaben vorbeigelebt haben, Gott hat ja wirklich eine wunderbare Hoffnung für sie alle bereitet. Und das hätten sie in der Wüste, wenn sie zurückgeschaut haben. Und wenn man diese Wanderung vor Augen hat, ja, wie sie durchs tote, rote Meer gezogen sind, wie Gott sie versorgt hat, von den Schuhen bis Essen und Trinken. Und trotzdem immer wieder dieses Aufbegehren der Menschen gegen Gott. Da können wir sehen, wie Mose hier gehandelt hat. Und hier ist, denke ich, Weisheit von diesem Mann zu finden. Denn das Volk damals war nicht anders als heute unsere Gesellschaft hier im Westen. Es ging damals genauso wie heute um Essen, um Trinken, um Wohlfühlen, Genießen, Gesundheit, Sex. Und man murrt, man diskutiert, aber man ist letztlich auch gleichgültig. Und diese Menschen damals verspielten ihre Zukunft, das verheißene Land. Aber nicht nur diese 50.000 musste Mose beerdigen, sondern weil sie nicht geglaubt haben, mussten alle in der Wüste sterben. Die noch in der ersten Volkszählung teilgenommen hatten. Alle über 20 durften nicht in das gelobte Land, außer Josua und Kaleb. Diese beiden Kundschafter, die Gottes Wort geglaubt haben, auch wenn es menschlich gesehen dort Riesen gab und vielleicht befestigte Städte, aber sie glaubten dem Wort Gottes und das rechnete Gott ihnen an. Sie durften in das gelobte Land einziehen. Das Volk Israel war zum Segensträger berufen. Das Volk Israel sollte an dem, was Gott sich durch dieses Volk verherrlicht, ein Zeugnis sein für alle Völker. Und die Völker, diese heidnischen Völker, sollten an Israel erkennen, sie haben den einzig wahren, lebendigen Gott. Und diese Fürsorge Gottes, ja, zerrann praktisch unter den Fingern des Mose, weil das Volk nicht an Gott glaubte. Sie glaubten nicht das Wort Gottes, sondern sie wendeten sich in dieser Wanderschaft anderen Göttern zu. Mose erlebte das alles. Er erlebte praktisch diese verkürzte Lebenszeit seiner Landsleute. Keiner durfte in das gelobte Land. Und wie ich schon am Anfang sagte, das ist ein Gebet Mose, Psalm 90. Und wir sehen hier, dass diese Anbetung Mose eine ganz tiefe, eine andere Form bekommt, weil es diesen Hintergrund hat. Und ich denke, so ist es in unserem Leben auch. Wir haben vorhin gehört, manche sind krank. Unser Gebet, unsere Gemeinschaft zu Gott hat einen ganz anderen Tiefgang, eine ganz andere Nähe, wenn wir in Nöten kommen. Wenn es uns gut geht, dann sagt man, dann geht man aufs Eis, bis es irgendwann mal bricht. Und an dem Volk Israel, wenn man das nachliest, ist es genauso gegangen. Das ist der Mensch. Im Grundwesen hat sich der Mensch nicht verändert seit damals. Ob das damals die Juden waren oder wir heute im Computerzeitalter. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Und wir sind Egoisten. Wir sind stolz. Ja, wir sagen, was kostet die Welt. Ja, und das war damals auch bei Israel das große Problem. Und mit diesen Problemen, Genen oder mit einem Typ bist du zu Jesus gekommen. Aber du wirst merken, auch wenn du Jesus nachfolgst, das alte Leben holt dich immer wieder manchmal ein. Deine Gedanken, deine Neigungen, dein Temperament. Und wir können erkennen in der Nachfolge, und das kann ich unterstreichen, wenn dein Leben nicht von Pleiten, Pech und Pannen oft gekennzeichnet wird, dann laufen wir Gott weg. Aber gerade in der Not, gerade dann, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, dann merken wir auf einmal, dann verlangt es uns nach Weisheit. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann verlangt uns nach Weisheit, wie es in Epheser 1 heißt, Weisheit von oben, von Gott. Und eine Weisheit in solch einer Situation ist, dass wir nicht an Gott zweifeln sollen, sondern dass wir, wie es in Römer 8, 28 heißt, kennt jemand den Vers? Das ist unser Trauspruch. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Heil, zum Besten dienen. Das ist eine grundsätzliche Aussage für Kinder Gottes. Und Menschen, die durch viel Leid gegangen sind in ihrem Leben, konnten am Ende sagen, es stimmt. Ich habe mich nie nach Leid ausgestreckt. Aber das, was Gott in meinem Leben zugelassen hat, da hat Gott keinen Fehler gemacht. Da war die Liebe genauso nahe von Gott bei mir, als wie wenn ich in Hochstimmung war. Und einer, der wirklich das wissen muss, war Hiob. Hiob, ein Mann, wo es keinen anderen unter der Sonne gegeben hat, der so nachgefolgt ist. Und Gott hat das zum Teufel gesagt. Das war praktisch ein Gespräch, ein Disput, eine Diskussion. Und der Teufel hat gesagt, klar, aber nimm ihn mal sein Reichtum weg, seine Anerkennung. Ja, und über 10, er sagt dir ins Angesicht ab. Und wir kennen die Geschichte, es wurde ihm alles genommen, bis auf seine Frau, die hat es zwar auch nicht gut mit ihm gemeint, die hat noch gesagt, ja, sprich deinen Gott oder werf ihn weg, ja, und dann stirb selbst. Aber das hat Hiob nicht gemacht. Und dann heißt es so schön, nach all diesem schweren Leid, das er durchgemacht hat, und auch seine drei Freunde, sie konnten ihm letztlich nicht helfen. Sie konnten ihm nicht beweisen, dass er irgendwie schuldig geworden wäre an Gott, damit Gott das durch die Strafe jetzt ihm gezeigt hätte. Hiob war ohne Schuld. Und da heißt es in Kapitel 42, Vers 5. Bis hierher hatte ich dich nur von Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge, mein Herz dich erkannt. Und das ist eine Weisheit bis heute. In der Tiefe, wenn wir zu Gott rufen, wie ein Jona, der im Bauch des Fisches war, dort ist er umgekehrt. Dort hat er gemerkt, jetzt kommt er vielleicht nicht mehr lebend hier heraus und dann steht er vor dem lebendigen Gott. Und dann schrie er zu Gott und Gott hat sich seiner offenbart. Und das ist Weisheit. Gott nachzufolgen und an Gottes Verheißungen nicht zu rütteln, zu glauben und zu Gott zu schreien in der Tiefe. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise, klug werden. Noch genauer übersetzt heißt es, lehre uns bedenken, dass wir unsere Tage zählen. Es ist wichtig, vom Ende her, von der letzten Reise unseres Lebens, die vor uns liegt, wenn wir nicht entrückt werden, daher unser Leben zu gestalten. Augustin, der Kirchenvater, hat einmal gesagt, er hat uns den einen Tag verborgen, Gott, auf dass wir auf alle anderen Tage Acht haben. Wir wissen es nicht, wenn wir einmal vor Gott stehen werden. Aber es stellt sich immer wieder die Frage, Herr, was willst du, dass ich heute tue? Herr, zeige mir in meinem Leben, wo Sünde ist und lege deinen Finger darauf, dass ich davon lassen kann durch deine Hilfe. Dass wir wachsen im Glauben, dass wir Werkzeuge werden in Gottes Hand und dass er Freude an uns hat, wenn wir heute Abend zu Bett gehen. Dass wir sagen können, ich habe Gott erlebt, Gott hat zu mir gesprochen, ich habe vielleicht niemanden zu Jesus geführt, aber ich kann heute Abend einschlafen und kann sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, ich lege mein Leben in deine Hand, du bist ein wunderbarer Herr und ich will dir weiterhin nachfolgen. Und wenn man so einschläft, das ist etwas Wunderbares, in Frieden mit Gott einzuschlafen. Und dann stellt sich dadurch auch die Frage immer wieder auch an uns, wo sind wir zu Hause? Wo ist unser Haus? Wo ist unser Blick hin ausgerichtet? Auf Jesus oder auf die Dinge dieser Welt? Wir sollten uns mit Gott beschäftigen, denn wir wissen, es gibt Gott und er hat seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt. Gott hat die Sehnsucht jedes Menschen in das Herz gelegt, in das Herz, dass wir Frieden haben sollten mit Gott. Und wenn wir Frieden haben mit Gott, dann sollten wir das auch weitergeben an andere Menschen. Wir sollten erkennen, dass auch unser Leben ein Ende hat. Und auch den Menschen sagen, Auch unser Leben, auch ihr Leben wird ein Ende haben. Ich bin dankbar, dass ich auch im Krankenhaus arbeiten darf. Und oft kommt man da, wenn man auf der Inneren arbeitet, mit Menschen zusammen, die nicht mehr lange zu leben haben. Und wenn man das den Menschen sagt, dann werden sie am Anfang, ja, sie werden nicht darüber glücklich sein, aber sie werden erkennen, man meint es ehrlich mit ihnen. Wenn man sagt, therapiemäßig sind sie austherapiert, ja, und diese Tage oder Wochen, die noch vor ihnen liegen, wollen sie da nicht Frieden haben mit Gott. Den Menschen wirklich reinen Wein einschenken und nicht, wie oft leider auch die Ärzte sagen, naja, machen wir halt die dritte oder vierte Chemotherapie. Oder wir schicken sie in Reha, aber wird schon, Kopf hoch. Und man merkt in den Gesichtern der Menschen, das ist kein Trost. Die haben keine Hoffnung. Aber wenn sie jemand gegenüber haben, der ihnen ehrlich ist und sagen kann, ich weiß nicht, wie lange sie leben, aber wir werden alle einmal gehen müssen. Und das Wichtigste ist, dass ich in Frieden mit Gott gehen kann. Ich denke, dazu hat uns Gott in diese Welt gesandt. Dazu möchte er uns Weisheit geben, damit wir den Menschen die Wahrheit, egal in welcher Situation, weitergeben können. Und wir sollten nicht überrascht sein, wenn wir den Menschen sagen, dein Leben ist nicht mehr lange. Die Menschen möchten lieber hören, ja, so alt schauen sie gar noch nicht aus und ich denke, sie werden noch lange leben. Das ist billiger Trost, der von Menschen oft wenig angenommen wird. Und jeder, der in dieser Zeit lebt, und wir leben in einer schnelllebigen Zeit, wird erkennen, wie schnell unser Leben dahin geht. Und das ist auch Weisheit. Weisheit, die Zeit richtig einzuschätzen und zu sagen, was? Schon Herbst? Bald wieder Weihnachten? Die Zeit geht schnell dahin. Und ihr werdet, denke ich, in diesem Jahr keinen hören, der sagen wird, was? Das Jahr 2021 hört ja gar nicht mehr auf. Die Zeit verrinnt sehr schnell. Wie es unser Vers hier sagt, du lässest sie dahinfahren, Vers 5, wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das ist Wahrheit. Und mit dieser Wahrheit sich auseinanderzusetzen und sie stehen zu lassen und zu sagen, wir sind vergänglich. Aber wir Menschen sind für die Ewigkeit geschaffen, für die Ewigkeit mit unserem Heiland Jesus Christus. Und vor Gott, in Vers 4, sind 1000 Jahre wie eine Nachtwache. Aber für uns Menschen sind 1000 Jahre eine riesige Zeitspanne. Für Gott gar nichts. Und wenn wir alleine das, diese Zeitdimension, darüber nachdenken, dann kommen wir in die Anbetung und können sagen, Gott ist der Herr der Zeit, gestern, heute und in Ewigkeit. Und so ist auch Jesus Christus. Jesus Christus ist der gleiche wie damals, als er vor 2000 Jahren, 30 Jahre über diese Erde gegangen ist. Und wenn wir mit ihm gehen, dann können wir recht die Zeit auskaufen. Mose musste erleben, dass eine ganze Generation nur zurückblicken konnte. Sie konnte zurückblicken an die Fleischtöpfe Ägyptens. Sie haben es miterlebt, das Murren, das Aufbegehren gegen Mose und Gott. Aber sie sind nie in dem verheißenen Land angekommen. Wenn wir unser Zuhause haben bei Jesus, dann haben wir es gut. Dann werden wir das Ziel erreichen. Und wir sind Menschen wie die anderen Menschen auch. Aber in Gottes Augen sind wir wertgeachtet. Gott hat seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt, auf das wir zum ewigen Glauben gefunden haben. Und Gott, der alle Menschen geschaffen hat, und ich gehe vielleicht fast an die 8 Milliarden Menschen hin, hat alle Menschen lieb. Aber wenn der Mensch an Gott vorbeilebt, wie es dann weiter heißt, in Vers 6, 7, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetat stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Also letztlich, es hat keinen Wert. In Gottes Augen sind letztlich wir Menschen, wie es heißt, wie Gras. Wir sind wie Stroh. Das blüht und abends in den Ofen geworfen. Da denke ich dran, weiß nicht, wer einen Rasen von euch zu Hause hat. Das Gras, die Blumen, die blühen wunderbar. Aber wenn der Rasenmäher drüber geht, ist nichts mehr da. Und so ist es mit uns Menschen. Wenn Gott darüber geht und sagt, ich mähe jetzt dein Leben zu Ende, dann ist das so. Und wenn du da nicht geborgen bist in Jesus Christus und dieser Zorn Gottes, der berechtigt ist, weil schon Adam und Eva von Anfang an diesen liebenden Gott nicht gehorsam waren. Sie hätten alles haben können. Sie haben Gemeinschaft gehabt täglich mit Gott. Und sie haben ihn nicht gehorcht. Und was für ein Leid hat die Menschheit heute bis zur Entrückung oder noch solange es diese Erde gibt, Gott zugeführt. Wie viele Menschen werden getötet? Grausam. Wir fahren seit über 10 Jahren nach Berlin. Am dritten Samstag des Monats ist immer Marsch für das Leben gegen Abtreibung. Und wenn man das ein wenig so näher an sich heranlässt, dann ist das grausam. Dass fast 200.000 Kinder, 100.000 offiziell, ja, aber man schätzt, es werden viel mehr sein, werden in dem sichersten Ort, den ein Kind hat, getötet. Und das bestialisch. Wird nicht nur einfach so, sondern ja, die Medizin ist nicht mehr da, um Leben zu erhalten, sondern auch umzubringen. Und das ist weltweit so. Also Gottes Zorn ist berechtigt, wie es hier heißt, weil die Menschen nicht nach Gott leben wollen. Aber deswegen heißt es auch hier, wir sollen weise werden. Wir sollen lernen von dem allen. Unserer heutigen Gesellschaft ist es wichtiger, die Frage zu haben, auch in christlichen Kreisen, wie geschehen Wunder, wie kann ich ein erfülltes Leben haben als Christ. Aber es geht letztlich nicht mehr darum, danach zu fragen, Herr, wie werde ich weise? Wie kann ich mein Leben nach deinem Willen gestalten? Und wir sollten immer wieder durch diesen Text erfahren, dass wir die Nähe zu Jesus Christus brauchen. Die Vergänglichkeit unseres Lebens führt uns immer wieder zu unserem Herrn hin. Und in Prediger 12, Vers 1 heißt es, gedenke an deinen Schöpfer und Richter in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Und das ist auch so. In jungen Jahren findet man leichter zu Jesus oder am Rande des Grabes, am Ende des Lebens, wenn man merkt, alles ist dahin, Ehre, Reichtum, Ansehen, dann kann es Gnade sein, dass ein Mensch dann auch zu Jesus Christus findet. Wenn unser Leben Spuren hinterlassen soll für die Ewigkeit, dann kommt es darauf an, wie wir hier zu Gott, zu Jesus gestanden haben. Und wir sollten uns fragen, welche Spuren wird unser Leben einmal hinterlassen? In unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, dort am Arbeitsplatz? Wir können ein Wohlgeruch sein für unseren Herrn oder wir können auch zum Spott unseres Herrn werden. Aber wir sollen darum ringen und auch Mut haben und Freude haben, wie schon Nehemia sagte, die Freude am Herrn soll unsere Stärke sein. Es soll nicht ein Bekenntnis sein wie die Zeugen Jehovas oder die anderen Sekten, die keine Beziehung meistens haben zu Jesus Christus. Sondern die Menschen sollen merken, es geht uns um Jesus Christus. Und Jesus Christus kann wirklich jedes Leben verändern. Wie es auch in Lukas 16 uns gezeigt wird, ja, dass auch Atheisten zum Glauben finden können. Mose hat 50 Mal an Gräbern gestanden, Tränen in den Augen. Und er hatte sicherlich die Frage 1000 Mal vor sich bewegt, warum musste das so geschehen? Wie ich mit meinem Sohn jetzt da in Vicenza war, in Norditalien, dann hat uns der Alfred zu seinem 63. Geburtstag eingeladen. Und wir waren da an einer Tafel, so 20 Leute und uns gegenüber, weil die konnten auch ein wenig Englisch, wir können ja nicht Italienisch, saß eine Mutter mit ihrer Tochter. Sie kam aus Albanien. Und diese Frau bezeugte, dass in ihrem Leben, sie wird auch so um die 60 rum gewesen sein, genau weiß ich das nicht, hat sich 6-mal abgetrieben. Und das 7. Kind, das saß jetzt neben ihr, war eine Tochter, sehr schön, 26 Jahre alt. Und sie war mit ihrer Mutter jetzt dorthin gekommen, nach Italien, weil Albanien war ja früher eine italienische Kolonie und sie konnte relativ einfach die italienische Staatsbürgerschaft bekommen. Und bei ihr wurde diagnostiziert, dass sie Leukämie, Blutkrebs hat im Endstadium. Und sie hofft, dass da halt in Vicenza ihr geholfen werden kann. Aber ihr Zeugnis war auch in diesem Sinne das, was ich vorgetragen habe. Wenn sie nicht durch so viele Tiefen in ihrem Leben gegangen wäre, wäre sie nicht zu Jesus gekommen. Wenn alles gut gelaufen wäre in ihrem Leben, hätte sie nie nach Gott gefragt. Und jetzt hat sie Jesus Christus angenommen. Sie ist Christin, ihre Tochter noch nicht. Aber auch durch das Leid und wie die Mutter das trägt und auch der Alfred, wie sie ihnen helfen, dass sie da Möbel bekommen und sie waren jetzt in einer kleinen Pension, er versucht da eine kleine Wohnung für sie bekommen, weil es doch mehrere Wochen in Anspruch nimmt. Das hat auch dieses Mädchen, diese Tochter mit 26 Jahren zum Nachdenken gebracht. Aber auch deswegen, hat sie gesagt, weil ihre erste Liebe ist jetzt in die Brüche gegangen. Der Freund will nichts mehr wissen. Grund kenne ich nicht. Und dadurch ist sie aufgewacht. Und deswegen ist es wichtig, auch mein jüngster Bruder, der ist noch nicht gläubig, dass Gott ihn auch in Tiefen führt, ja, wo in der Reichtum die Karriere wirklich weggenommen wird. Wo er am Boden liegt. Und wo er Weisheit dann bekommt, wo Menschen dann zu ihm kommen und ihnen sagen, du brauchst Jesus. Und gerade in der Tiefe nimmt der Mensch den Rettungsring an. Nicht, wenn er oben ist. Ja. Wenn er oben ist und immer auf Party und immer nur auf Halleluja, ja, da kommt man nicht zum Glauben. Ich habe eine Arbeitskollegin, die Eriola, sie ist Albanerin, Muslimin, aber nicht Praktizierende. Sie war im Frühjahr zu Hause und hat ihre Mutter besucht, ihre Eltern. Und als sie zu Hause war, bekommen sie einen Telefonanruf, ja, ihre Mutter hat einen schweren Autounfall und ist an diesem Tag noch im Krankenhaus verstorben. Und seit dieser Zeit ist sie offen fürs Evangelium. Ja, wäre sie vorher nicht. Ja, junges Mädchen mit 30 Jahren, ja, gut aussehend und Beruf und alles, da fragt man, was kostet die Welt? Ja, hat einen Freund und alles, aber jetzt, ja, hat man gemerkt, ja, wie das ihr nahe geht. Ist verständlich. Aber jetzt macht sie sich Gedanken, was ist mit meiner Mutter geschehen? Ja. Und sie ist offen fürs Evangelium. Ihr könnt für sie beten, Eriola heißt sie. Das ist Gnade. Das ist Gnade, das ist Weisheit von Gott, wenn wir bedenken, wir müssen sterben. Und es gibt einen liebenden Gott und der hat sich offenbart in Jesus Christus. An Jesus Christus, wenn wir ihn den Menschen nahe bringen, nicht die Kirche, nicht die Gemeinde, nicht den Pastor, sondern Jesus Christus, dann werden wir erkennen, dass die Menschen zustimmen müssen, ja, es ist kein anderer so über diese Erde gegangen wie Jesus. Selbst Moslems sagen, ja, Jesus ist der, der die Kranken, die Toten auferweckt hat. Es ist einzigartig und das ist ja das, sie sollen an Jesus glauben. Denn 5 Sekunden nach dem Tod gibt es keinen Atheisten mehr. Aber dann wird es für diese Menschen zu spät sein. In Vers 5 steht es, deswegen lässt du sie alle dahinfahren, sterben. Dein Zorn lässt unser Leben dahinfliegen, in Vers 7 und 9. Egal ob reich, ob arm, Gottes Zorn. Und der berechtigt ist, denn so viel Leid ist auch im Namen der Kirche über diese Erde gegangen und wird noch gehen. Aber Gott hat sich offenbart. Gott hat sich offenbart in seinen Sohn und deswegen dürfen wir an diesen Jesus glauben. Das ist wunderbar. Und Gott ist zornig. Warum? Weil er auch viel Leid an der weltweiten Gemeinde zu erleiden hat. Die Gemeinde wird heute mehr verfolgt als in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Weltweit. Wenn wir heute ins Internet gehen oder so, die Zeitschrift von Open Doors oder Hilfsaktion Märtyrerkirche oder sonst Kontakte haben zu Missionaren und Missionarinnen in diesen Ländern, dann werden wir erkennen, die Christen werden dort stark verfolgt. Und ich denke, auch in unserem Land wird es in den nächsten Jahren enger werden, wird es nicht mehr so tolerant sein, dass man Jesus Christus alleine verkündigen kann. Es wird schwerer werden. Und darüber ist Gott zornig. Und ich denke, das ist normal, dass Gott darüber zornig ist. Und wenn wir den Geist Gottes haben und auch Kinder haben, dann ist es doch normal, dass wir unsere Kinder schützen vor dem Bösen. Wenn wir merken, unsere Tochter oder was, die geht da und da kommt jemand und will sich an ihr vergehen, dann sage ich doch nicht einfach, naja, geh weiter oder ist ja nicht so schlimm. Ein normaler Vater oder Mutter, ja, wird zornig darüber und wir werden ja, das Kind dort wegnehmen. Und das ist auch das Normalste für Gott. Gott wird das, was an uns und an der weltweiten Gemeinde Böses getan wird, wird er rächen. In Hebräer 10 ruft einmal das Volk Gottes und auch in der Offenbarung, Herr, wann rächst du endlich das Blut deiner Gemeinde? Und Gott wird es tun. Es fällt kein Haar von einem Gläubigen oder Ungläubigen, das Gott nicht wüsste. Alle Gedanken sind bei Gott vorhanden. Und es ist schlimm, auch Hebräer 10, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen und nicht erlöst zu sein. Aber wir sollen es aushalten in dieser Zeit, wir sollen uns nicht selbst rächen. Denn Gottes Zorn wird einmal über diese gottlose Welt herübergehen. Uns werden einmal die Augen übergehen, wenn wir vor Jesus stehen. Und wir werden sehen, was er für uns getan hat. Und Gott ist nicht ein alter Mann, der nichts mitbekommen hat, sondern Gott ist so heilig und so gerecht, wenn wir einmal die Offenbarung lesen, dass die Engel selbst Gott Tag und Nacht anbeten für seine Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wenn wir weise werden wollen, dann lesen wir in der Bibel. Dann reden wir mit Gott tagtäglich. Das Wichtigste für einen Christen Und da sollten wir Egoisten sein, ist die stille Zeit mit Gott. Haben Sie heute schon gehabt? Habe ich mit Gott geredet? Wir können mit Gott reden, egal wo es ist und zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Gott freut sich immer, wenn seine Kinder zu ihm kommen und mit ihm reden. Ich möchte am Ende den Vers 12 noch einmal lesen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug oder weise werden. Und das Gleiche steht im Psalm 39, die Verse 5 bis 7. Ja, wir haben jetzt diese Predigt gehört und Jesus sagt einmal in Matthäus 7, Vers 24, nicht das Entscheidende ist, dass wir es gehört haben, das ist wichtig, dass wir Informationen bekommen haben, aber weise ist der, der danach sein Leben ausrichtet, der auf diesen Felsen, der Jesus Christus heißt, sein Lebenshaus baut. Und das wünsche ich uns, dass diese Predigt dazu gedient hat, auf diesen Felsen, der Jesus Christus heißt, unser Lebenshaus bauen können. Dass ein Stein hinzugekommen ist, der dieses Haus festmacht, solange wir hier leben in dieser Welt, damit Menschen dort auch einkehren können, damit wir Menschen auf den Weg führen können zu Jesus Christus und dass wir, wenn wir einmal gehen, einen Wohlgeruch hinterlassen. Dass Menschen sagen können, unsere Kinder oder die anderen Menschen, mit denen wir tagtäglich vielleicht zusammenkommen, dieser oder diese hat an Jesus geglaubt. Und das ist ein schönes, ein kräftiges Zeugnis, wenn die Hinterbliebenen sagen können, er war ein Jesus-Jünger. Und das wünsche ich uns, dass wir mehr und mehr das bekommen, dass wir weise werden, dass wir an Jesus glauben und diesen wunderbaren Namen den Menschen verkündigen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ich danke dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass du auch durch dein Wort auch heute noch redest zu uns und dass du uns wunderbar ausgerüstet hast, wie damals auch den Mose mit diesem großen Volk, dass sie recht das Ziel erreichen konnten. Herr, schenk uns Weisheit, dass wir aus den Fehlern damals dieses Volkes lernen können und dass wir erkennen, dass wir heute ja so einen direkten Zugang haben zu dir durch deinen Sohn, dass wir immer wieder unsere Hände falten können und sagen können, Herr, vergib mir meine Schuld. Hilf mir, Herr Jesus, dass in meinem Leben mehr Ordnung kommt, dass du da hineinkommst und dieses Haus mehr und mehr ausräumst zu deiner Verherrlichung. Danke ich dir, dass du bei uns bist, Herr, auch in Tiefen, auch bei den Geschwistern, die jetzt krank sind. Werde du ihnen groß, Herr Jesus, und ja, verherrliche du dich auch dadurch, dass du sie wieder gesund machen kannst und dass dadurch ihr Glaube an dich gestärkt wird. Amen.